Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage?
Wie ist die Lage? Der fast tägliche Podcast mit Lars Meyer.
Wie ist die Lage? Unser fast täglicher Podcast als Kooperation mit der Mopo und der Gute-Leute-Fabrik spürt tagesaktuellen Fragen nach. Macher, Musikerinnen, Models, Mütter und Politiker, genauso wie Schwestern, Schweißer, Freiberufler oder Helfer, kommen knapp 15 Minuten zu Wort. Die Auswahl ist rein subjektiv, aber immer spannend und überraschend. Mein Name ist Lars Meyer und ich rufe fast täglich gute Leute an. Unser Partner, der das diese Woche möglich macht, ist das Discovery Dock in der Hafen City. Herzlichen Dank. Heute befrage ich Umweltsenator Jens Kerstan. Ahoi Jens.
Tag Lars.
Lieber Jens, kaum hast du letzte Woche angekündigt, dass die Wasservorräte von Hamburg zur Neige gehen, hat dich der Wettergott erhört und jetzt regnet es. Die Hitzefront ist vorbei. Bist du jetzt der Spielverderber für alle Sonnenanbeter?
Nein, das bin ich nicht und das brauche ich auch gar nicht zu sein. Im Moment ist es ganz gut, dass es wieder regnet. Das ist gut für die Bäume, das ist gut für die Vegetation. Für unser Grundwasser ist es leider nicht ausreichend, wenn es im Sommer auch mal regnet. Das wird hauptsächlich im Winter und auch im Frühjahr aufgefüllt. Und wir haben jetzt im Frühjahr so wenig Regen gehabt, obwohl es im Februar ab und zu mal geregnet hat. Aber so wenig wie seit 10 Jahren hat es geregnet. So das dritte Jahr in Folge eine große Dürre. Also insofern sind unsere Grundwasservorräte im Moment schon unter Stress. Auch wenn es jetzt ein bisschen regnet.
Für jemanden, der sich jetzt mit diesen ganzen Zusammenhängen überhaupt nicht auskennt, klingt das ja trotzdem befremdlich, wenn man sagt, hier Hamburg, Stadt am Wasser, grüne Stadt, dass da auf einmal das Wasser alle geht irgendwie. Wie kannst du mal so einen physikalischen oder was auch immer es ist, Zusammenhang herstellen?
Naja, wir sind eine Millionenstadt und in der Regel ist es so, dass Millionenstädte auf ihrem eigenen Stadtgelände es eigentlich nicht hinbekommen, genügend Grundwasser aus dem Boden zu holen. Also wir haben ja ein hervorragendes Trinkwasser, weil wir eben nur Wasser aus dem Grundwasser gewinnen und eben nicht Flusswasser oder andere Wässer, Oberflächenwässer auswerten. Darum haben wir tolles Grundwasser, aber wir haben auf Hamburger Gebiet nicht genug, sodass wir sogar von außen Wasser importieren müssen. Und unsere Stadt wächst ja jetzt von der Bevölkerungszahl. Also bei uns wohnen jetzt 100.000 Menschen mehr als noch vor 10 Jahren. Und dadurch steigt bei uns jetzt mittlerweile auch der Wasserverbrauch. Und wenn gleichzeitig es immer heißer wird, was früher nicht so war, und es gleichzeitig immer weniger regnet, müssen wir aufpassen, dass wir da kein Problem kriegen. Also im Moment sind wir noch nicht so weit, aber in Hitzewellen, jeder, der dann stundenlang seinen Garten wässert, das wäre jetzt wirklich nicht gut. Und darum habe ich da einfach mal gesagt, Vorsicht, geht sorgfältig mit dem Trinkwasser um. Beim täglichen Bedarf müssen wir im Moment noch nicht sparen und das hoffe ich auch bleibt so.
Man sollte solche Warnungen ja immer sehr ernst nehmen, vor allen Dingen, weil die Situation sich ja nicht verbessert mit der drohenden Klimakatastrophe und natürlich auch der wachsenden Stadt. Trotzdem ist es so, warst du ja als Umweltsenator früher schon mal ein bisschen lauter, ne? Und man hat viel häufiger was von dir gelesen. War das auch ein bisschen dem Respekt geschuldet gegenüber der Corona-Krise oder sind dir einfach die Themen ausgegangen oder waren die Koalitionsverhandlungen mit der SPD einfach so anstrengend, dass du erstmal ein bisschen dich ausruhen musstest?
Na, zum Ausruhen bin ich jetzt, sage ich mal, in den Sommerferien erst gekommen. Also das erste halbe Jahr war natürlich eine große Herausforderung, erst einen Wahlkampf zu führen. Und dann im Grunde genommen Koalitionsverhandlungen auszusetzen, weil wir erstmal die Corona-Krise bewältigen mussten und dann mitten unter Corona-Bedingungen Koalitionsverhandlungen zu führen. Da war jetzt auch nicht Zeit für Krawall im Ernst. Also da waren wir alle bis zum Anschlag gefordert in einer Situation, wo wir ja alle jeden Tag dazulernen mussten und selber auch erst tastenden Weg finden mussten, wie wir jetzt einerseits mit der Corona-Krise umgehen und andererseits jetzt aber auch die Weichen für die Zukunft der Stadt gut stellen und natürlich meine Aufgabe eben auch die Weichen gut zu stellen, um die Klimakrise zu bekämpfen, weil das ja eine Krise ist, die uns noch weiter beschäftigen wird, wenn wir hoffentlich demnächst irgendwann dann die Corona-Krise im Griff haben. Also das war jetzt nicht die Zeit, um Lautsprecher zu spielen, um auf den Tisch zu hauen oder sich eine schöne Schlagzeile zu besorgen, sondern das war wirklich harte Kernearbeit, zum Teil im Hintergrund. Bin aber auch ganz froh, dass das auch durchaus gelungen ist, weil wir im Koalitionsvertrag schon auch festgelegt haben, dass wir die Bekämpfung der Corona-Krise zugleich mit der Bekämpfung der Klimakrise verbinden wollen. Die wirtschaftliche Neuordnung und Belebung soll also auch dem Klimawandel bekämpfen, helfen. Und das war ein hartes Stück Arbeit. Und da war es jetzt nicht meine Priorität, sage ich mal, in der Öffentlichkeit jetzt schöne Schlagzeilen abzuholen. Insofern, das mache ich eigentlich auch nur, wenn es nötig ist. Und da waren wir am Ende in den Koalitionsverhandlungen ja ganz erfolgreich.
Dein Kollege Agnes Tjax hat relativ schnell schon gepunktet, quasi direkt aus der Box heraus die autoarme Innenstadt schon mal konzipiert, Jungfernstieg und so weiter und so fort. Was sind denn deine großen Themen jetzt so demnächst? Also parallel natürlich immer Corona im Auge, aber was werden denn so die großen Themen der Umweltbehörde jetzt sein? Naja, ruhig mal kleinteiliger irgendwie. Also klar, Klimakatastrophe ist klar, aber vielleicht...
Nee, ist schon klar. Naja, wir haben jetzt, sage ich mal, auch jetzt gerade erst vor wenigen Tagen auch einen großen Erfolg eingefahren, an dem wir viele Jahre sehr, sehr hart gearbeitet haben. Also wir haben das Reallabor in Wilhelmsburg auf den Weg gebracht, wo es um die Wärmewende geht in einem bewohnten Stadtteil, und haben mit der Tiefengeothermie jetzt eine neue Technologie am Start, die ist bisher in der Größenordnung in Norddeutschland bisher noch nicht genutzt wurde, die wir eben zur Wärmeversorgung erneuerbar der Wohnungen in Wilhelmsburg benutzen wollen. Und das gleichzeitig mit einem sehr innovativen Konzept verknüpft, wo eben unterschiedliche Wärmequellen digital auf einer Marktplattform für die Kunden abgerufen werden kann. Das war dem Bund dann sogar auch massive Wirtschaftsförderung und Förderung wert. Also das war ein großes Projekt, das wir jetzt erfolgreich auf die Schiene gebracht haben. Und das zeigt eigentlich auch einen ganz großen Schwerpunkt an, den wir in den nächsten Jahren angehen wollen, nämlich den Klimawandel, die Energiewende im Gebäudebestand voranzubringen. Also bisher waren wir da ja erst im Strombereich recht erfolgreich mit erneuerbaren Energien. Das brauchen wir jetzt auch im Gebäudebereich und da arbeiten wir sehr intensiv dran. Das heißt, unser Wedel-Ersatzkonzept des Kohlekraftwerks Wedel durch vorhandene Wärmequellen, durch Müllwärme, aber auch durch erneuerbare Energien, das geht jetzt in die Umsetzung. Das ist ein hartes Stück Arbeit. Da laufen jetzt die Planfeststellungsverfahren und die Ausschreibungen. Da hoffen wir jetzt voranzubringen. Das wird der größte Beitrag sein, um CO2 in den nächsten Jahren einzusparen, weil wir ja bis zum Jahr 2030 in der Wärme ganz aus der Kohle aussteigen wollen. Dafür müssen wir jetzt das Konzept in Tiefstack entwickeln, wie man das Kohlekraftwerk Tiefstack erneuerbar ersetzt. Also auch da werden wir auf neue Technologien setzen. Und natürlich wollen wir auch in einer wachsenden Stadt dafür sorgen, dass Hamburg grün bleibt, und haben ja neue Grünprojekte auf den Weg gebracht, wie den Alster-Bille-Elbe-Grünzug, also einen ganz neuen Park von der Alster bis zur Elbe runter, den wir entwickeln wollen. Gerade in Corona-Zeiten haben wir festgestellt, dass das Grün in der Stadt eben kein überflüssiger Luxus ist, sondern lebensnotwendig. Und wenn die Stadt wächst, immer mehr gebaut wird und sich immer mehr verdichtet, dann müssen wir auch dafür sorgen, dass das Grün nicht nur erhalten bleibt, sondern dass es ausgebaut wird. Und das ist ein großes Projekt im Osten der Stadt, wo wir eben ergänzend zu unserem Horner-Geest-Grünzug, wo es eben eine Grünanlage vom Hauptbahnhof bis zum Mügendorfer See geht, arbeiten wir daran sehr konkret. Und das sind so die großen Baustellen, die wir in der nächsten Zeit angehen wollen, um eben dafür zu sorgen, dass wir zukunftsfähig werden in puncto Klimawandel, Vorreiter bei der Wärmewende und die Klimaziele einhalten und gleichzeitig Hamburg als grüne Stadt bewahren und ausbauen.
Aus der Wirtschaftsbehörde hört man immer wieder das Thema Wasserstoff. Teilst du diese Begeisterung mit deinem Senatorenkollegen?
Ja, Wasserstoff kann und muss ein ganz wichtiger Baustein sein, um die Energiewende auch in anderen Bereichen umzusetzen, wo wir bisher nicht so erfolgreich sind. Ich warne allerdings immer davor, da sehr euphorisch zu werden und Wasserstoff jetzt als das Allheilmittel für alle Probleme zu nutzen oder zu glauben, dass wir jetzt bestimmte Dinge nicht mehr machen müssen, weil wir ja jetzt Wasserstoff entwickeln. Ich sehe zum Beispiel überhaupt nicht, dass Wasserstoff in den nächsten 10 Jahren im Automobilbereich, im Pkw-Bereich eine große Rolle spielen kann. Da müssen wir jetzt erstmal auf die Batterietechnologie setzen. Aber wenn wir alles richtig machen, wird der Wasserstoff immer noch knapp und sehr teuer sein. Und darum wird er bei solchen Massenmärkten wie Pkw-Verkehr oder das Beheizen von Wohnungen wird er in den nächsten Jahren nicht zum Einsatz kommen. Aber in der Industrie, beim Flugverkehr, vielleicht auch in der Schifffahrt oder beim Schwerlastverkehr, da kann Wasserstoff eine wichtige Rolle spielen. Und da wollen wir in der Tat hier in Hamburg ganz vorne mitspielen und da mal ausloten, was geht. Und da arbeiten die Wirtschaftsbehörde und wir als Energiebehörde und Klimaschutzbehörde ganz eng zusammen.
Du hast ja gerade schon echt eine unglaubliche Anzahl von Themenvielfalt aufgezählt. Ganz kurz das Thema Erholung angesprochen in den Sommerferien. Wie und wann schaltest du eigentlich ab? Weil im Grunde, egal wo du gehst und stehst, wirst du eigentlich doch immer irgendwie an deinen Job erinnert, ne?
Ist so. Ich habe Freunde, mit denen habe ich dann die Vereinbarung, also gerade auch Ärzte zum Teil, denen verspreche ich, dass ich mit meinen Wehwehchen sie in Ruhe lasse, wenn sie mir versprechen, mich nicht auf Politik anzusprechen, wenn wir uns mal am Wochenende treffen. Das klappt aber nicht immer und auch nicht mit allen. Und darum ist es schon so, dass ich die großen Ferien doch Wert drauf lege, sage ich mal, außerhalb Hamburgs zu verbringen, weil da, wo mich keiner kennt, spricht mich auch keiner auf Politik an. Und wir haben da ja unser Haus auf Mallorca schon seit vielen Jahrzehnten, meine Familie. Das ist ein bisschen so die zweite Heimat. Das ist einerseits nicht ein bisschen zwiespältig, das ist natürlich klar, man sollte Flüge vermeiden, aber ich bin jetzt 54 und habe in meinem Leben das zweite Auto immer noch. Also insofern versuche ich dann, sage ich mal, in anderen Bereichen da einen sehr geringen ökologischen Fußabdruck zu hinterlassen.
Also du hast keine Autos, zwei Autos parallel, sondern du hast in all der Führerscheinkarriere erst ein zweites Auto jetzt sozusagen.
Genau, das ist jetzt 17 Jahre alt.
Das war ein bisschen und das war mein zweites missverständlich. Auto. Ja, okay.
Und insofern versuche ich eben in meinem täglichen Leben auf Autos zu verzichten, öffentlichen Nahverkehr zu nutzen. In Deutschland nutze ich die Bahn und versuche auch meinen Fleischkonsum zu reduzieren und habe dann allerdings wirklich zur Erholung dann ein, zwei Mal im Jahr dann eben den Flug nach Mallorca.
Ja, und wie hast du das gemacht? Das heißt, du bleibst dann einfach 4 Wochen am Stück dann da? Und wie war das jetzt unter Covid-19-Bedingungen?
Normalerweise versuche ich so 3 Wochen wirklich am Stück wirklich rauszukommen und dann wirklich ist das auch ein Treffpunkt für Familie und Freunde, die da vorbeikommen, wo man dann wirklich einfach sich ein bisschen treiben lässt und ins Leben, in den Tag hineinlebt, ohne große Pläne. Das ist immer ganz schön. 4 Wochen wäre super, das schaffe ich aber in der Regel nicht, weil die Stadt wird ja auch in den Ferien regiert. Da teile ich mich mit meinem Staatsrat auf, damit immer einer hier in der Behörde ist und die Amtsgeschäfte fortführt. Und in der Tat ist es dann schon so, dass ich 3 Wochen dann auch in der Regel keine E-Mails angucke. Also ich muss erreichbar sein und bin auch erreichbar, aber alle wissen eigentlich, man soll mich nur anfunken, wenn es jetzt wirklich dringend ist oder Notfall ist. Und ansonsten wirklich mal 3 Wochen wirklich abschalten und dann den Rest der Zeit dann mit Volldampf, so wie du mich auch kennst, alles geben.
Ja. Sag mal, zum Abschluss mal ganz kurz in die Bundespolitik reingeguckt. Das hat dich ja wahrscheinlich auch ein bisschen berührt, irgendwie, dass die SPD jetzt Olaf Scholz als Kanzlerkandidaten gekürt hat. Wie werden die Grünen da auf Bundesebene reagieren und wie siehst du die Personalie Olaf Scholz natürlich auch als Hamburger?
Ja gut, mit Olaf Scholz haben wir zusammen regiert. Als Bürgermeister kennen wir ihn natürlich ganz gut. Er ist nicht einfach, aber man kann mit auch gut regieren und das haben wir, glaube ich, auch bewiesen, wo wir auch unter ihm, der ja ein sehr großes Selbstbewusstsein hat, dann doch auch deutliche grüne Akzente gesetzt haben.
Also da seid ihr euch nicht ganz unähnlich, glaube ich, oder?
Naja, ne, also wir haben da einen Gestaltungsdrang, der jetzt in Hamburg, nachdem wir unser Ergebnis verdoppelt haben, ja auch nicht geringer, sondern größer geworden ist. Und Olaf Scholz ist auch jemand, mit dem man Deals machen kann, wenn man gut vorbereitet ist und, sage ich mal, auch selbstbewusst genug auftritt. Und da kann ich unseren Kolleginnen und Kollegen im Bund nur dazu raten. Also Olaf Scholz ist sicherlich jemand, mit dem man regieren kann. Man muss aber gut vorbereitet sein, man muss eine klare Agenda haben. Aber letztendlich ist es für uns Grüne jetzt auch gar nicht so entscheidend, wen die anderen Parteien aufstellt. Wir haben da eine sehr gute Bundesspitze mit Annalena Baerbock und Robert Habeck, wo wir sogar 2 potenzielle Kanzlerinnen oder Kanzlerkandidaten haben. Also da müssen andere
aber es kann ja
schon lange
am Ende
suchen,
nur eine oder
um auch
eine
nur einen geben. Zu finden. Ja, aber wir können zwischen 2 wählen, die beide extrem stark sind, während andere Monate und Jahre lang suchen müssen, um überhaupt irgendjemanden zu finden. Insofern sind wir da, glaube ich, in einer ganz guten Situation und sind da nicht so darauf angewiesen, wen die anderen aufstellen, sondern ich glaube, wir gucken da auf unsere eigenen Stärken und unsere eigene Agenda und dann werden wir, glaube ich, uns für die oder denjenigen entscheiden, die das am besten bei der nächsten Bundestagswahl.
Okay, du willst jetzt nicht sagen, wen du jetzt bevorzugst, nehme ich mal fast an, obwohl wir ja hier unter uns sind. Aber wäre es nicht konsequent, wenn die Grünen tatsächlich mit einer Frau antworten würden, während alle anderen ja doch eher zu Männern tendieren?
Also Annalena ist eine fachlich sehr gute, politisch erfahrene Politikerin, die ich sehr schätze, die das Amt sicherlich gut ausführen könnte. Und natürlich unter lauter Männern eine gute Wahl wären, aber Robert Habeck mit seiner Bekanntheit und mit seiner großen Popularität ist dann und mit seiner Regierungserfahrung ist natürlich auch ein starker Kandidat. Da wirst du verstehen, dass wir das auch grün intern und die beiden auch unter sich noch ein bisschen diskutieren müssen. Und dann sollen die das auch am besten selber verkünden, wer es wird und nicht ich.
Na gut. Dann warten wir jetzt mal, bis die eine Entscheidung getroffen haben.
Tut mir leid, aber das war jetzt keine Überraschung, oder?
Nein, nicht wirklich. Aber es war ein sehr schönes Gespräch, lieber Jens. Wir haben jetzt das erste Mal innerhalb dieses Podcasts gesprochen. Ich hoffe, wir reden uns bald wieder und ich sage herzlichen Dank und Ahoi.
Ich würde mich freuen. Dir auch noch einen schönen Tag.
Tschüss.
Ciao.
Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik und der Hamburger Morgenpost.